Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
The boys are back in town.
Season 7.
Season
7. Season 7. Sechs Jahre.
Ja, es ist eine längere Pause, als wir geplant haben, aber wir können ja mit vielen Ausreden jetzt kommen, aber ihr werdet das sowieso nicht abkaufen. Deshalb sagen wir, hier sind wir wieder, wie gesagt, ein bisschen länger, als wir gewollt hatten, aber hier sind wir, besser spät als nie, sagen wir mal.
So viel länger war es auch gar nicht. Irgendwie hatten wir ursprünglich mal Top 14 Premiership Start angepeilt, das war vor 3-4 Wochen oder so. Aber wir müssen uns auch noch selber um unsere eigene Rugby-Ausbildung kümmern. Ne?
Ja, genau. Jemand auf jeden Fall, was war das, 120 plus Stunden oder sowas seit, wann habe ich angefangen? Anfang Juni bis jetzt Ende September habe ich mich fast jedes Wochenende in irgendeiner Form damit beschäftigt.
Für deine Trainer-C-Lizenz Rugby-Ausbildung vom Deutschen Olympischen Sportbund. Also das Ding ist schon angesehen, ne? Das ist jetzt kein Wischi-Waschi-Kurs.
Und man muss für auch sagen, danke an deine Unterstützung natürlich und ein paar andere Leute, die hat mich, Freunde des Pods, Friends of the Pod, die mich hat dafür unterstützt haben, aufgemuntert haben, das mich ins Zeug zu legen dafür. Ja. Sehr, sehr viel Aufwand, hat also schon Spaß gemacht. Ich glaube, hat so im Sommer war es am spannendsten, weil man halt auf jeden Fall viel Praxis und solches hatte an sich. Die Gruppen waren gemischt, weil ich so ein bisschen teils des einen Kurs mitgemacht habe. Dann hatte ich so ein paar Sachen verpasst, die ich nachholen müsste. Dann mit so eher so einer anderen Gruppe. War auch witzig. Wir hatten gutes Wetter meist. Die Theorie-Sachen waren halt, also wenig, sage ich mal so. Also in dem Sinne, dass man viel Praxis hatte. Kennst du ja auch wahrscheinlich sehr
ähnlich. Viel vor Ort.
Ja, genau. Und
den ganzen Samstag.
Und dann andere Sachen zum Ende hin, wo man halt weniger, sage ich mal, Anwendung finden kann. Das hat schon ein bisschen Sache, wie man diesen ganzen Stunden fühlt mit so Taping oder Erste Hilfe oder Verletzungen oder also Wiedereinstieg ins Rugby nach Verletzungen und solches. Das ist halt irgendwas, womit ich halt weniger Berührungspunkte habe oder auch so das Themen, die so ein bisschen eher so angerichtet war für Kinder wahrscheinlich eher, aber trotzdem spannend hat alles mitgemacht zu haben. Und ich glaube, dass man viel in den Kurs von den anderen Teilnehmern lernen könnte. Das war auch ganz spannend. Und die von mir bestimmt auch. Das war ganz spannend. Und
dann, aber für wen, was für Leute waren da so größtenteils? Ich meine, das ist ja ein Coaching-Kurs, um Coach zu werden, theoretisch. Bei meinem, als ich den B-Lizenz-Kurs gemacht habe, waren ja auch C-Lizenz-Menschen da. Ja. Und da ich das Gefühl, das waren oft, also nicht oftmals, aber einige Eltern dabei, die halt ihr Kind supporten wollen, was ja super geil ist, aber von Rugby sehr wenig Ahnung hatten, selber nie gespielt haben und irgendwie da reingerutscht sind und für die war es, glaube ich, schwierig. Also für die war das einfach zu advanced. Also
bei uns gab es seltener. Also es gab einen Vater, der, glaube ich, mal eher das zugute seiner Tochter gemacht hat, aber also und wenig vorher, also wenig Berührungspunkte mit Rugby hat, aber sonst waren alle entweder Ex-Spieler oder solches oder Trainer selber schon lange. Manche Leute, die aus dem Ausland schon den Trainerschein im Ausland gemacht haben und hier wird es halt nicht anerkannt.
Was sehr nervig ist.
Großes, nerviges Thema. Und viele Leute müssen dann quasi das Ganze durchmachen, obwohl der jetzt schon seit Jahren semi-professionelle Mannschaften trainiert hat und solches. Aber so ist es halt. Und manche Leute waren auch so Friend of the Pod, Mr. Südo, müsste halt zum, also manche Leute müssen so Kurse.
Erneuerung.
Bitte?
Erneuerung machen
für ihren Job? Ja, so Kurse oder Elemente halt zu machen, weil die hat dann, das hat irgendwie auffrischen oder so, ich weiß
gar nicht. Ja, das ist noch okay.
Genau, also, deshalb war das Level relativ gut, das heißt, das wäre halt meist. In den ersten Teil vom Kurs waren wir vielleicht so 10 Leute oder 8 oder so in dem Dreh vielleicht. Und dann hat, also die meisten Leute waren schon erfahren. Das heißt, dass wenn du die Drills und Sachen gemacht hast, hatten die schon Ahnung. Wir haben dann sogar so vorgestellt. Also ob wir zum Beispiel, wenn jetzt die U10 trainierst, du sagst, okay, ihr seid die U10, ihr sollt wissen ungefähr, wie die Fähigkeiten sind und solches. Das war relativ gut, fand ich. Also von der Mischung her war es.
Ich denke, was in Deutschland noch fehlt, also so gut diese Kurse sind, da sind zu wenig von da und man muss halt viel mehr Basic-Rugby-Kurse vielleicht für Eltern anbieten. Man sollte auch mal Kurse anbieten, Rugby analysieren, also dass man wirklich mal Rugby-Spiele analysiert, weil Leute gucken zu wenig Rugby und wenn sie Rugby gucken, schauen sie auch nicht so hin, dass sie daraus lernen können, wenn sie Trainer sein wollen. Assistenztrainer, U16, U10, was auch immer.
Ich glaube, man muss da vielleicht das Konzept, also da haben wir schon so mit unserer Ausbildung so viel gesprochen darüber, das ist vielleicht schon eher so ein großes Thema. Man muss halt gucken, dass die Hürde zum Einstieg niedriger ist als also jetzt. Also man muss das eigentlich komplett umdrehen. Die Leute, die diesen Grundausbildung machen, machen 120 plus Übungseinheiten oder Stunden und dann für den
was B. Menge ist?
30 oder so, oder noch 60 oder ich weiß nicht mehr. Und dann am Ende für eine A-Lizenz ist noch 30 dazu. Also eigentlich, wenn du halt jetzt den Grund machst, also den C-Lizenz, hast du das größtenteils gemacht von Zeit, sag ich mal. Und dann wird es immer weniger. Und eigentlich müsste es genau umgedreht sein, dass die Leute so einen tiefschwelligen Einstieg haben, zu sagen, das sind die Basics, damit man halt quasi eine gute Betreuung.
Niedrigschwellig meinst du, nicht tiefschwellig, genau. Ne?
Ja, sorry, ja, niedrigschwellig. Damit die Leute so einen Einstieg finden und das halt relativ einfach gemacht zu haben, dass sie eine Grundausbildung haben in dem Sinne. Und dann, wenn sie sagen wollen, hey, ich will, sage ich mal, eher Mannschaften trainieren, die eher so im U18 oder U16, U18-Bereich, Frauen, Männer und solches sind, dann ist es halt tiefer sozusagen, es müsste halt mehr sein, weil da muss man, wie du gesagt hast, mehr um das grundlegende Strategie von Rugby analysieren, das gesamte Regelwerk muss viel verstärkt sein und das wäre so, wo man zum Beispiel die Eltern, also wenn du jetzt das Eltern bist, nur von Kindern und willst halt so unterstützen, willst du irgendwas so niedrigschwellig, damit du halt gleich anfangen kannst und quasi die U10 oder U8 oder whatever halt liken kannst und willst halt irgendwie unterstützen und so jetzt ist es halt quasi sehr schwierig, weil ich hatte, was waren das, quasi 5 Wochen im Juni und einen Mai theoretisch, das waren 6 Wochen hintereinander, Doppelwochen hinten.
Krass.
Das heißt Freitag, Nachmittag, Abend plus Sonntag den ganzen Tag, 6-mal. Das ist relativ viel plus, wenn, also ja. Für viele Leute muss man es vorstellen, wenn da aktiv irgendwie noch Spiele sind, dann muss es immer so ein bisschen abwiegen. Und das war immer so manchmal, also ich glaube, es war mit Terminierung immer schwierig, aber wenn man es doch nicht so ein Riesending daraus machen könnte, damit man mehr Leuten damit andocken könnte. Aber naja, wir sind
da. Aber das macht jeder Landesverband, jeder Dings wahrscheinlich, jeder Trainer anders. Da muss ich eine Lanze brechen für Good Old Peter Smutner in Bayern. Also wir haben die Theorieausbildung größtenteils hybrid oder fast ausschließlich dann nur remote gemacht die letzten 2 Jahre. Was halt, also Dienstag, Donnerstag musst du dir dann halt 3 Stunden rausschneiden. Aber wenn das im Dezember und Januar ist, wird meistens sowieso nicht trainiert. Also, und du kannst ja auch mal einen Samstagvormittag von 10 bis 14 Uhr geht remote auch nochmal in Workshops dann teilnehmen. Und du kannst auch dafür sorgen, dass die Leute untereinander auch arbeiten in Gruppen, je nachdem, wie fähig die Leute in der Gruppe natürlich sind. Ja, ich denke, das ist schon mal, also ein großes Problem ist immer noch das Anerkennungsproblem mit Leuten, nicht nur bei den Trainerscheinen, sondern auch bei den Referee-Scheinen. Leute kommen aus Rugby-Nationen wie Irland hierher und müssen sich in irgendeinen Einstiegskurs, D-Lizenzkurs für Rugby-Referee setzen, was halt irgendwie ein schlechter Scherz ist. Aber gut, deswegen haben wir später angefangen.
Jetzt. Plus, du wurdest halt gerufen für die Nationalmannschaft in Australien, oder?
Was ist so? Da war ich kurz auf einem Hochzeitsabstecher zu Gast, zum Spiel in Sydney, Stadium Australia oder Eckers Stadium, ich glaube, es ist eine Hotelkette, aber Stadium Australia kennt man eigentlich, Cathy Freeman hat damals die 400 Meter, Sydney 2000, glaube ich, die 400 Meter, die Goldmedaille gewonnen, in ihrem komischen Anzug, und hat auch die australische Fahne und die Aborigine-Fahne nach dem Spiel, glaube ich, dabei gehabt. Das ist so ein Bild, was sich bei mir noch eingebrannt hat. Spiel an sich war okay. Ich glaube, hätten die All Blacks nicht 5 Versuche liegen gelassen, wäre das Ergebnis ganz anders ausgegangen. Also schön zu sehen war, glaube ich, dass 68.000 Leute waren da. Man hat in der gesamten Stadt ein absolutes Sport-Rugby-Footy-AFL-Feeling wahrgenommen, weil gleichzeitig haben, glaube ich, an dem Freitag, Samstag waren Halbfinale oder Viertelfinale Rugby League. Das heißt schon mal Sharks gegen Roosters oder so oder gegen irgendwen anders. Sydney Swans haben gegen Brisbane Roar, glaube ich, gespielt. Das heißt, in Sydney kam man an auf dem Freitag und es waren halt nur Sportmenschen unterwegs. Ne? Das war halt schon, also so wie bei uns halt Bundesliga irgendwo im Pott oder so. Und da siehst du halt 3-4 verschiedene, gut unterschiedliche Sportarten, aber das war schon cool anzusehen. Was mich krass immer noch in Australien nervt, dass man danach nicht irgendwo auf einer Straße irgendwo ein Bierchen trinken kann, sondern sich überall anstellen muss, um in irgendeinen Pub zu gehen. Was sehr nervig ist, wenn ein Spiel vorbei ist und alle in das Pub wollen. Ja, das war so das, was ich da erlebt habe in Sydney. Weiß nicht, würde jetzt auch sagen, dass mehr All Blacks Fans da waren als Wallabies Fans wahrscheinlich. Zumindest war das mein Eindruck teilweise. Oder vielleicht 50-50. Was halt echt komisch ist, wenn man denkt, dass das Spiel in Australien stattfindet. Aber ich glaube, es wohnen mehr Leute da, als jetzt angereist. Also es wohnen eine Menge Kiwis in Sydney und Melbourne. Das weiß ich noch aus eigener Erfahrung. Ja.
Hot nice. Topic. Nice. Oder auch nicht. Und was läuft eigentlich, was haben wir noch abzuholen? Sonst kann ich halt berichten, wir haben relativ gute Lauf gerade mit den Uni-Hochschulsport für unsere Siebener Frauen. Da es kommt auf jeden Fall sehr gut an. Letzten Semester hatten wir also. Im Sommer hatten wir auch so einen kleinen Kurs, aber eigentlich letzten Semester im Sommer und jetzt diesen Semester sehr viele neue Frauen für Siebener Rugby begeistern können. Das läuft ganz gut. Macht Spaß. Bieten wir donnerstags an. Ganz cool. Parallel zu unserem normalen Training sozusagen. Was läuft bei dir? Was läuft in
Unter Mittel, Neben, Ost, West, Föhring. Da können wir nochmal die Trainerdiskussion zurück, weil ich jetzt einige Trainingssessions gehalten habe. Und dein B- oder C-Lizenzkurs, was auch immer, ist nur so viel wert, wie es dann wirklich auf dem Platz auch ankommt und die Leute das annehmen, deine Erklärungen und wie sie das verstehen oder eben nicht verstehen. Du hast ja schon viel länger Erfahrung als Coach, auch in verschiedenen Mannschaften, glaube ich. Für mich ist es immer noch neu. Ich verstehe die Übung, wenn ich die sehe. Und ich weiß auch, was ich damit erreichen will. Das heißt aber nicht, dass ich den 25 Leuten auf dem Dienstagabend auch gleichzeitig klar machen kann, was ich erreichen will. Aber es läuft schon besser. Man wird natürlich mit jeder Iteration besser. Nicht so geil ist, dass wir die ersten 3 Spiele direkt verloren haben. Zu Hause gegen Heusenstamm, 5-25. Danach gegen Stuhlstadt Derby verloren, 12-19. Recht knapp, kann man nur sagen. Und dann nach Walferdange gefahren, was in Luxemburg liegt, was halt locker mal 500-600 Kilometer Anreise ist, one way. Da sind einige freitagsabends hin, sonntags zurück oder samstagmorgens hin, samstags zurück. Irgendwas mit 50 zu irgendwas verloren. Ich glaube, die Begeisterung bei vielen Leuten in der zweiten Bundesliga Süd nach Luxemburg zu fahren, hält sich in Grenzen. Also Walferdange ist ja die andere Mannschaft aus Luxemburg, wo RC Luxemburg ist der Club, der in der ersten Liga spielt. Bin gespannt, wie das weitergeht, weil ich glaube, viele Leute in der zweiten Bundesliga sind jetzt nicht so die Sportler, die jetzt, also die würden eher nach Nürnberg oder Ingolstadt fahren wollen, wenn man aus München schaut, als nach Luxemburg am Wochenende. Mal schauen, wie das weitergeht nächste Saison. Ja, das ist so.
Wie läuft dein Achilles?
Achso, wer das gar nicht gefragt, wie es mir geht. Ich habe heute Rückenschmerzen, weil ich zu lange gesessen habe. Dazu habe ich noch Nase seit 2 Wochen. Und mein rechtes Knie tut weh, weil mir links die Achillessehne ja abgerissen ist. Das heißt, momentan bewege ich mich sehr schwerfällig durch die Gegend.
Und wie ist die Achillessehne gerade?
Die ist okay, da haben jetzt mehrere Physios drauf geschaut. Ich denke, ich sollte mehr Wadenmuskulatur aufbauen, was ich nicht unbedingt jeden Tag mache. Habe ich jetzt im März zum Spielen zurückkehre, das ich weiß nicht, wo, im 22. März, Heidelberg auswärts oder so. Also ich werde nicht mehr auf Kunstrasenplatz spielen. So viel ist schon mal klar. Ich glaube, es gibt jetzt gar keine Kunstrasenplätze mehr in der zweiten Liga, aber auf niemals mehr im Leben. Also zumindest auch kein Scrum oder sonst irgendwas. Ja, das ist so.
Autschi.
Viel Fahrradfahren, bisschen schwimmen, vielleicht mal weniger essen wäre eine gute Idee. Ob das nun heute oder morgen passieren wird, das weiß ich noch nicht. Naja, kleine Pause.
Ja, kleine Pause, dann können wir so ein bisschen Recap machen. Also, bis gleich bei Vorpass.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Da sind wir wieder, zurück bei Vorpass.
Was haben wir verpasst? So, Irland spielt mit Südafrika, 1-1 in Südafrika, Frawley Drop Goal. Was gab es noch so zu berichten über den Sommer? Eddie Jones labert viel und verliert haushoch schon immer.
Gegen Italien und gegen Georgien, glaube ich, zu Hause, oder? Bin ich mir schon so
verblasst. England ist irgendwie so ein bisschen Kuddelmuddel gerade. Mal gut, mal schlecht, mal ohne Konzept. Scott Robertson trauert auf jeden Fall einen guten Verbinder nach, wahrscheinlich.
Ja, die haben, glaube ich, alles versucht.
Moana chillt in Japan lieber, scheinbar.
Genau. Ich glaube, die haben alles versucht, den zurückzuholen, aber das hat überhaupt nicht geklappt. Also es wird
auch kein Geld liegen. Joe Schmidt hat doch irgendwie so Zukunft gefunden in Australien. Also zumindest einen guten Basis gelegt.
Hat er?
Ja, schon, oder? Also ich meine, das hat schon gezeigt, dass sie halt so, sage ich mal, an einem Tag wettbewerbfähig sind. Und dazu, also meine Einschätzung noch von außen, dann dazu kommt noch, dass so Leute wie Skelton oder so noch in die Mannschaft dann zurückkommen können oder werden. Ich glaube schon, dass ja ein paar, also ich meine, die haben immer noch so ein bisschen so, mal können die das Spiel eng halten, mal können die es komplett aus dem Ruder lassen, aber besser als das bei Eddie Jones, wo wir einfach kein Konzept haben. Also sie haben auf jeden Fall so eine Identität.
Okay, okay. Ich meine, wir haben ein besseres Konzept als wir. Wir hätten kein schlechteres World Cup-Ergebnis mit Australien erlangt als Eddie Jones, denke ich. Das hätte ich auch noch hinbekommen. Mit meiner C-Lizenz von damals,
muss ich ganz ehrlich sagen. Viel mal Alkohol getrunken und viel mal Spaß gehabt und einfach so.
Um einiges. Ja, Joe Schmidt, also Australien hat sich verbessert. Disziplin ist besser geworden, Spielweise ist besser geworden, man erklärt klareres System, aber es ist immer noch nicht gut genug, an den Top 4, Top 5 dran zu bleiben. Deswegen sind sie ja, auch wenn man auf die World Cup Rankings nicht so viel geben sollte, irgendwo in den 8, 9, 10, ich weiß nicht, ob sie noch aus den Top 10 schon raus sind. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob wir darüber dann gleich reden, über die Zukunft, aber ich glaube, dass das, du hast es auch schon mal gesagt, dass Joe Schmidt in so kurzer Zeit einfach nicht das ganze System fixen kann. Ist er nicht der australische High-Performance-Typ auch schon wieder abgesprungen nach einem halben Jahr oder Jahr? Der irgendwie acht Jahre...
Ganz klar, mit Beratung für Schottland und so auch. Also ist nicht so ganz klar, was so... Also ich lese es nicht so ganz raus. Also an sich ist er noch für Australien und Schottland tätig, so wie ich das gelesen habe. Aber ich bin
komisch.
Eigentlich war seine Begründung auch, also damals zumindest so ein Teil, war auch so mehr so familiär, zurück nach Australien, bla bla bla. Und dann, ich meine, Schottland-Beratung, ich meine, ja, es fehlt es jetzt, wo ich über Schottland spreche, Friend of the Pod / eigentlich not really Friend of the Pod, Stuart Hawk. Also, ich meine, wir haben das ja alles gesagt.
Montpellier. Ja, er ist jetzt Montpellier, ne? Aber ja, wir hatten das schon mal gehört.
Aber gesagt, okay, der Typ, also das irgendwas versteckt er da, also irgendwas ist, also ja. Irgendwann wird es halt rauskommen, dass da was passiert ist, weil es war halt so damals, dass wir auch gemunkelt haben, die schottische offiziellen Leuten haben gesagt, ey Bro, entweder du trittst jetzt zurück oder wir veröffentlichen diese Daten oder dieses irgendwas, was wir über dich haben hier, weil das ist nicht koscher alles gewesen. Und ich meine, so in deinem Privatleben ist auch irgendwie so nicht so ganz reibungslos, sage ich mal.
Ich meine, er hat mit 29 oder 31, jetzt sind wir ein bisschen abgeglätten, Donner. Mit 29, 31 hat er seinen Rücktritt bekannt gegeben, hat ein paar Jahre davor eigentlich noch als Starting Fullback für die British and Irish Lions gespielt, ne?
Ja.
Hätte in ein, zwei Situationen auch Match-Winning Tries gegen England oder Irland oder sonst wen legen können. Hätte bestimmt noch, also als er zurückgetreten ist, mindestens 4-5 Jahre in sich gehabt, wahrscheinlich noch 3-4 Jahre in der Top 14 und dann nochmal 1-2 Jahre pro D2 oder sonst irgendwo bei Newcastle, keine Ahnung bei welchem Schrottverein oder so. Aber das war damals schon sehr komisch. Und uns haben
zumindest bei Unterföhring mal auf der Bank sitzen können.
Wenn wir denn einen Platz bekommen, der groß genug für die erste Liga ist. Aber das ist auch nochmal eine andere Sache. Also jetzt Joe Schmidt, Wallaby, Stuart Hogg. Jetzt nochmal zurück zu den Wallabies oder zu den Autumn Internationals, ne? Wenn wir jetzt Juli mal hinter uns lassen.
Ja, also ich meine, so einen groben Recap, also Irland, Südafrika, Balance of Power immer noch so dort, Frankreich werden wir mal sehen, Argentinien mit Contepomi sehr stark, muss man sagen, also die nehmen wahrscheinlich so den Platz, den Australien verlassen hat, so da in den Top-Mannschaften aus Südhemisphäre. Contepomi hat auf jeden Fall so eine ziemlich gute Mentalität da reingebracht. Thema Disziplin und so auch.
Ich würde sagen, also man kann festhalten, Südafrika trotz der etwas älteren Mannschaft ist immer noch Top-Class of the World. Und die einzige Mannschaft, die Südafrika in den letzten Jahren wirklich geschlagen hat, ist Irland. Neuseeland, wie du schon gesagt hast, sehr shaky. Also es waren halt knappe Spiele, wo man sich nicht hätte beschweren dürfen, hätte England gewonnen. Ich glaube, es waren ja zwei Spiele, eins sogar in Auckland, die gar nicht so weit auseinander lagen. Also wenn ich jetzt neuseeländische Medien lese, die Verbinderdiskussion geht überhaupt nicht weg. Also Damien McKenzie, ich bin ein riesen Fanboy, aber ich weiß nicht, ob er nicht einfach der beste Impact-Sub-Fullback in der 60. Minute ist. Anstatt ein Starter Fly Half zu sein. Game Management ist manchmal, insbesondere das Spiel, wo ich auch in Sydney war, also da halt ein paar Pässe waren nicht on, wie man so schön sagt, hätte halt nicht passen dürfen, irgendwas wieder versucht, es ist halt nicht Super Rugby Chiefs, wo man halt, naja, wenn halt irgendwie ein Ball runterfällt, dann irgendwie fixt man das noch, ne? Aber das ist da halt nicht der Fall. Vor allem nicht gegen Südafrika oder stärkere Mannschaften als Australien. Deswegen, also ich glaube, das Spiel gegen Japan war jetzt, das war eher so ein Cash-Moneymaker und die Fanbasis in Japan binden und hatte wenig sportlichen Wert. Ja, Neuseeland, Argentinien haben die nicht das erste Testspiel gegen Frankreich gegen irgendeine dritte Mannschaft verloren?
Du fragst jetzt Sachen.
Wo doch auch zwei Franzosen irgendwie auch noch nach Hause geschickt wurden oder so.
Ach so, ja, das war, das war krass, stimmt, das ist auch irgendwie, die durften jetzt nach Hause vor kurzem, waren halt im Knast oder so festgehalten auf jeden Fall.
War das sexuelle Nötigung oder Kneipenschlägerei? Oder beides? Weiß ich nicht mehr.
Genau, also war vorgeworfen, genau, jemand, also Frau vergewaltigt zu haben, glaube ich mal.
Und dann haben wir nie wieder was gehört, ne?
Vor kurzem war es, dass sie ja zurück nach Frankreich durften, also vor vielleicht 2 Wochen oder so. Das heißt, dass sie festgehalten waren seit Juli, also schon so ein paar Monaten da festgehalten wurden.
Dann wird das schon was Schwerwiegendes gewesen sein, aber da hört man dann jetzt auch nichts mehr von, ne?
Aber das ist, wo die halt auch mit einer anderen Mannschaft angereist sind, sozusagen, also die Franzosen zumindest.
Tja, ansonsten, also es ist gut, dass England besser wird, finde ich.
Ja.
Das ist
aber so immer noch ein bisschen, also wenn wir jetzt so noch den Recap machen, Felix Jones, Adam Waters zurückgetreten, direkt zu Irland gegangen, Felix Jones wird noch bezahlt und
Und muss aber auch noch zum Job irgendwie antreten oder muss irgendwelche Sachen liefern oder so. Und muss so eine Minimalvereinbarung, ja, gibt es da, dass er Game Analysis irgendwas liefert, oder?
Genau, er darf halt nicht ankommen sozusagen, aber soll irgendwelche Hausaufgaben für den machen, ja. Seltsam, Borthwick, Wood hat dann verglichen mit Jones, wie er so durch Backroom Staff hat so geht, ist auch irgendwie kein schönes Beispiel. Jack Dinabar scheint so relativ gut angekommen zu sein. Landstar zum Beispiel. Mhm. Wie das hat so gehört, die haben jetzt, was sind das, 29 von den möglichen 30 Punkten geholt. Das, also alle Spiele gewonnen, 6 Spiele, 5 davon mit Bonuspunkt. Irgendwie stark, auf jeden Fall. Kann halt so ein bisschen Vorschau halten auf so, was jetzt noch ansteht. Nächstes Wochenende, es hat ja eröffnet das Neuseeland-England-Spiel, ist das erste, soweit ich weiß. Ja. Und dann gibt es halt bei vielen Mannschaften sogar 4 Spieler. Also Irland hat zum ersten Mal 4 Spieler, also Neuseeland, Argentinien, Fiji und Australien. Also das normalerweise sind nur 3 Spiele, aber auf jeden Fall relativ starken Kader nominiert worden. Weiß nicht, große News, Saxon wird jetzt doch reingeholt als Consultant, Kicking Coach oder sowas, wird halt jetzt gesagt. Sein Buch veröffentlicht, habe ich jetzt fast zu Ende gelesen. Kurze Zeit habe ich direkt an dem Tag der Veröffentlichung als Geschenk bekommen.
Ah, natürlich hast du. Rede mit uns über die Szene mit Rico Ioane. Das hat er doch ganz groß und breit.
Ein Buch, es hat so, ich meine, ihr habt schon alles gehört und gelesen. Das meine so an dem, also ich weiß nicht, das Buch ist ja, also ist natürlich aus der Perspektive von Sexton. Manchmal ist es ein bisschen, also manchmal sind manche Szenen so ein bisschen bitchy, das ist so ein Teil auch mit Carberry, wo er so ein bisschen so, es wirkt verbittert und das ist auch Jahren her so, aber das mit Ioane, ich habe ja vielleicht schon gelesen, also Spiel gerade vorbei, Irland verliert Viertelfinale, auch also knapp mit Irland, Ioane kann auch, schubst ihn weg und sagt, hey, sowas
wie,
pass mal auf, dass du deinen Flug morgen nicht verpasst, du Schimpfwort zu sagen, Person. Und Saxon natürlich war ziemlich pissed und fand das nicht so nett und hat einfach gesagt, ja, keine Ahnung, hin und her so, aber, und hat einfach gesagt, ja, Neuseeland sagt, die sind immer, da muss ich ihnen recht geben, die sagen, ja, wir sind zu humble.
Ja, no dickhead policy und so.
Sorry, alle Neuseeländer hier, ich hasse Leuten, die sagen, ich bin humble, weil dann, wenn du es halt sagst, bist du es halt nicht.
Bist du nicht humble.
Ja, we're really humble, bro. Und dann denke ich mir so, okay, aber wenn du es halt so oft sagen musst, dann stimmt es halt nicht. Das finde ich halt super nervig, aber so andererseits, ich meine, Saxton haut halt Sachen raus und hat so Sachen auch rausgehauen. Deshalb finde ich halt, wenn man das austeilt, muss man das auch einstecken können. Keine Ahnung, finde das trotzdem ein bisschen doof von Ioane, aber let's go. Also ich meine.
Und nicht darüber noch bitchen und rumjammern und sonst irgendwas. Aber gut, das hat er natürlich auch gemacht, damit er sein Buch ein bisschen verkauft, denke ich mal.
Ja, bestimmt. Also ich finde,
ist ja normal.
Das Buch ist halt auf jeden Fall gut. Also ich meine,
empfiehlst du? Was sagst du, 0 von einem Rating von 0 bis 10, wenn 10 sehr gut ist?
Lass mich das eher so vergleichen. Also ist auf jeden Fall, also ich fand das zum Beispiel O'Garas Buch super, O'Driscoll's Buch super, Paul O'Connor's Buch super, Roy Best nicht so, Keith Ayres ist ein bisschen weniger so. Also auf jeden Fall eher so in der oberen Kategorie würde ich das einordnen. Die besten Bücher, die ich erst so gelesen habe, Rugby, waren halt eher, das war Gareth Thomas, das war ziemlich geil, das war cool und Trevor Brandon hat auch ein Buch geschrieben, ist wahrscheinlich nicht so gut verbreitet worden, auch sehr interessant, sehr wild. Ich mochte diese Mischung aus so Amateur und Professional und so. Und bei Saxon ist er cool, irgendwie so diese, also ich finde diese Nähe, was er halt so in diesem Buch beschreibt, über so seinen Anfang und da gerade so die Zeit 2008, 2009, erzählt er auch so ins Detail, wie man halt quasi in dieser Academy nicht so wirklich schafft. Also das, was sie so ein bisschen als Sub-Academy jetzt heutzutage haben, schafft das nicht so ganz und schafft es so gerade so durch so ein bisschen Glück hin, da dann wieder doch bei Lancer anzukommen und dann mit dem Ankunft von Checker irgendwie so noch Wendepunkt und so solche Sachen darüber zu hören ins Detail fand ich halt gut. Der Rest ist halt, ich meine, seine Karriere, ich meine, es hat fast 20 Jahre lang sozusagen, das heißt, viel erzählt.
Also Donald, empfiehlst du jetzt, soll ich mir das Buch jetzt bestellen oder nicht? Oder schickst du mir da eins?
Ich kann es dir schicken, wenn ich fertig bin. Also ich bin so im letzten Kapitel oder so. Ich würde es empfehlen, ist halt relativ teuer, glaube ich mal. Muss mal gucken. Also, okay. Ich habe es als Geschenk bekommen, aber ich glaube, es ist irgendwie 30 irgendwas Euro. Vielleicht wartet man und leitet es von jemand aus, oder? Ich schicke es halt rum und ihr schreibt uns an und wenn wir fertig damit sind, dann schicken wir es jemand weiter und ihr zahlt das Porto oder sowas nur. Ich empfehle es auf jeden Fall, ist cool. Ich fand das so an manchen Stellen so unnötig, so ein bisschen bitchy. Also das Yuani-Ding ist das nicht so wirklich, aber es gab so eine Stelle mit Carberry, wo man merkt, das war irgendwie so ein bisschen Reibung. Er war so verbittert, dass Carberry weggegangen ist und dann und finde ich jetzt, das ist keine Ahnung, 6-7 Jahre her, das ist immer noch so.
Weggegangen aus wo?
Von Leinster.
Na, zu Munster oder wo?
Ja, genau.
Okay.
Und Saxon fand er das nicht gut, wie er das gemacht hat und so. Das hält ihn immer noch, trägt er immer noch so ein bisschen mit, finde ich, aber naja.
Okay, interessant.
Ja. Bestes Buch, also Sportbücher, wenn ihr da draußen lesen wollt, ist auf jeden Fall das Buch von Paul McGrath, irischer Sportler, super geil. Der war so schwer Alkoholiker und so, aber krassen Spieler und so, das könnte man...
Paul McGrath.
Paul McGrath, ja.
Paul McGrath, okay, ja. Kannte ich noch gar nicht. Ich habe auch noch einige Bücher, bei mir bin ich aber auch noch nicht zugekommen. Gut, November Internationals, Autumn Internationals. Ich glaube, ProSieben Max überträgt fast alle Spiele. Was schon mal positiv ist, das einzig Blöde ist, dass die meisten Leute wahrscheinlich selber spielen müssen. Aber andererseits ist das auch egal, weil man will ja eigentlich eine neue Audience auch erreichen. Und die 30 Leute, die da am Samstag spielen, die sind ja sowieso an Rugby interessiert. Deswegen hoffe ich mal, dass das ein bisschen in breitere Öffentlichkeit getragen wird. Wird man schauen, wie da die Quoten sind. Auf jeden Fall sollte man auch in den Rugby-Clubs Werbung machen, dass halt auch die Eltern und auch die Kinder halt mehr Rugby schauen. Und ansonsten weiß ich auch nicht, wie man Rugby sich verbessern soll, wenn man halt nicht Rugby schaut. Aber die Diskussion haben wir ja sehr oft geführt. Es geht los am Samstag. England, Neuseeland, Twickenham, Schottland, Fidschi, auch noch am selben Tag. Naja, England, Neuseeland. Wahrscheinlich. Schaust du es? Ich weiß noch nicht. Ich bin wahrscheinlich auf dem
Geburtstag. Also England? Nee, also ich habe ja am Samstag meinen Geburtstag. Ich habe ja einen Sonntag Geburtstag. Ich bin 40 und Feierabend. Aber deshalb, ich werde es nicht gucken, aber das Irland, Neuseeland spielt eine Woche danach.
Da ist meine Einladung wahrscheinlich irgendwo stecken geblieben, oder? Nee, Spaß. Donald hat mich schon eingeladen vor Monaten, aber ich.
Das ist nicht wert.
Wow, 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 wow. Worauf freuen wir uns in dieser Serie, Uncle Donald? Es gibt auch noch ein paar andere Themen zu besprechen. Deutschland Rugby und World Rugby Chair wird gewählt. Kann ich dich gleich drüber aufklären.
Ich habe nicht so wirklich das Ganze auf dem Schirm. Lass uns mal nächste Woche noch mal ins Tiefer reingehen, aber ich freue mich, glaube ich, mal das Irland-Neuseeland-Spiel. Ja, so, ja, vielleicht Argentinien auch. Also Fiji und Australien sollte halt eigentlich nicht so stark Gegner sein für Irland, aber naja. Ich glaube, Neuseeland finde ich halt spannend. Also da ist noch so ein bisschen Revanche vielleicht offen, weiß nicht. Ja, müssen wir mal sehen.
Ich bin halt also gespannt, wie die Wallabies abschneiden werden. Joe Schmidt hat nur noch 4 Spiele, bis dann Ende Juni nächstes Jahr die British and Irish Lions vor der Tür stehen. Also es sind jetzt 4 Grand Slam-Spiele, die Home Nations werden besucht. Er hat jetzt den Rugby League Convert Suali reingebracht, der ja auf 1 Million Dollar die reingebracht wurde und in 2 Trainingcamps war und jetzt auch spielen soll. Wahrscheinlich nicht nur in der Wallabies A-Mannschaft, sondern auch in der richtigen Wallabies-Mannschaft spielen soll.
Ich habe so ein Gerücht gehört, dass Pattaya vielleicht Hoffnung hat für die.
NFL.
Ach so, ja, okay, dann ist es halt kein Geheimnis.
Ja, das stand irgendwo halt. Ich weiß aber nicht, das wird so sein wie Luis Riz Ahmed, dass man in irgendeinen Extended Squad reinkommt vielleicht.
Ja, ist genauso, ja.
Also Trainingsquad, wo dann, wo es dann aber sein kann, wenn man sich verletzt oder so. Wenn sich da einer verletzt, dann ist man nun sofort drinne und macht da richtig Cash. Aber ich weiß gar nicht, ob der gerade, ist der jetzt verletzt oder ist der jetzt wirklich raus?
Weiß nicht, ich habe nur dieses Video mit Resummit gesehen und dann hat er es so ein bisschen so angedeutet mit Big Jim. Und dann dachte ich auch schon, ja, der würde gut passen, also schon vom Physik her. Aber egal, habe dich unterbrochen, du freust dich auf Australien.
Ja, genau, ich bin sehr gespannt. Also, den hat man neu reingebracht, sind 4 Spiele. Danach fängt Super Rugby irgendwann im Februar, glaube ich, an. Und dann kommen halt British and Irish Lions starten gegen Argentinien in Dublin. Das nächste Spiel ist dann gegen Western Force in Perth. Deswegen bin ich sehr gespannt, welche. Karevi ist back, ist zurück aus Japan, hat man ihn eingeflogen. Und Will Skelton ist die Frage, ob die dann auch nächsten Juni spielen können oder wollen. Plus die Vorbereitungscamps. Bin ich sehr gespannt. Bin gespannt, wie Harry Potter sich schlagen wird. Der ist eigentlich London geboren, hat, glaube ich, mit Leicester Premiership gewonnen, kann Fullback spielen. Empfehlung, Carlo Tizzano ist Backrow-Spieler aus Perth. Man sollte sich mal die Podcast-Folge What a Lad anhören mit Justin Marshall, der ihn interviewt. Also eigentlich machen wir ja keine Werbung für andere Podcasts, aber also der Typ ist richtiger Australier und das kommt in dem Interview auch sehr, sehr gut durch. Auf jeden Fall bin ich gespannt, er, Fraser McWright und also wie die in der Backrow vielleicht zusammen mit meinem Lieblingsspieler, den ich jetzt vergessen habe, sag's mir, Donald, den du nicht magst. Backrow,
Ja.
Australien.
Ja. Fraser McWright oder sowas?
Nein, nein, nein. Hat auch bei Harlequin Junior Rugby Club gespielt. Rob Valentini.
Ah ja.
Hat die letzten 36 von 37 Spielen sogar für die Wallabies, glaube ich, gespielt, obwohl du ihn nicht so hoch bewertest. Naja, ja genau, Wallabies. Die anderen Mannschaften, weiß nicht. Also die Highlight-Spiele werden wahrscheinlich die meisten Neuseeland-Spiele sein, schätze ich mal so ein. Und vielleicht noch England, Südafrika hätte ich hinfliegen können, waren mir aber die Tickets und das Wochenende auch zu teuer.
Ach
Naja, was
so,
gibt's?
fliegst du mit? Also jetzt vielleicht eine andere Frage. Wir sprechen ohne Podcast zu so selten. Kommst du jetzt mit nach Rom oder ist es immer noch TBD?
Ja, ich habe doch gebucht, ja, ich komme da schon irgendwie hin.
Ach so, okay, gut.
Also,
Weil,
es geht hier um die Six Nations. Da gab es ein Missverständnis in der Kommunikation zwischen uns. Ich habe doch das Ticket schon bezahlt und die Übernachtung. Ich weiß nur noch nicht, ob ich aus München mit dem Zug anreise oder fliegen werde und von wo ich einfliegen werde.
Nice.
Außer ich reiße mir ein Bein ab oder sonst was passiert. Vielleicht kann es natürlich auch sein, dass ich im Februar schon mal ein kleines Vorbereitungsspielchen in den USA absolviere, wenn ich da bis dahin fit bin. Aber wenn die natürlich auf Kunstrasen spielen, werde ich das ganz bestimmt nicht machen. Mal schauen.
Was wolltest du uns über Rugby Deutschland erzählen? Sorry, da war es nochmal.
Ja, Rugby Deutschland. Der DRT, der Deutsche Rugby-Tag, wird mal wieder verschoben wegen Unstimmigkeiten zwischen Präsidium und Vorstand. Das wurde vor 5 Tagen bekannt gegeben. Das ist insoweit wichtig, weil eigentlich auch da die Bundesliga-Reform beschlossen, besprochen, abgestimmt werden sollte, als man eine eingleisige erste Liga macht. Wenn das alles dann erst im Februar nächstes Jahr passiert, ob das dann auch passiert, ist dann nochmal eine andere Frage. Also man bewegt sich immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau und ich sehe da auch momentan wirklich gar keine Besserung in Sicht. Mir ist es auch vollkommen egal, wer da politisch zu wem gehört und wer mit wem spricht. Und ich sehe halt das Endergebnis und das ist in den letzten 10 Jahren bestimmt nicht positiv. Aber es gibt natürlich auch Leute, die da eine andere Wahrnehmung haben als ich. Gut. Ja, genau. Wir spielen ja gegen die British Army am 6. November in Gloucester und dann noch in den Vereinigten Arabischen Emiraten 10 Tage später, was dann anscheinend die Vorbereitung auf Rugby Europe Championship im Februar ist, wo man Fünfter, glaube ich, werden muss, damit man irgendwie eine Chance hat, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Die Niederlande spielen, glaube ich, gegen Chile zu Hause, habe ich gesehen. Bin
Oh.
gespannt, wie das ausgehen wird. Und Auch eine Sache, die auch wichtig für uns alle irgendwann sein wird, ist, dass ein neuer World Rugby-Präsident gewählt wird. 14. November in Dublin. Und der wird von 52 Council-Members bestimmt. Wie sich diese Council-Members irgendwie zusammensetzen, keine Ahnung. Völlig intransparent, glaube ich. Die werden benannt. Auf jeden Fall gibt es diesen Chairman des World Rugby Council und 6 Executive Board Members. Und die bestimmen über solche Sachen wie die Red Card, die rote Karte-Regel, wo dieser European Nations Cup stattfindet und eine Menge anderer Sachen auch. Also Qualifikationen zur Weltmeisterschaft oder so. Das ist, glaube ich, 3 Leute gerade im Rennen. Ich denke mal, es wird eher entweder ein Australier oder ein Franzose. Bin sehr gespannt, was da rauskommt. Und also es wird auch darum gehen, wo wird das Finale dieser dieses Nations Cup abgehalten, zum Beispiel, ne? Also, oder welche Spiele werden vielleicht in Katar in der Zukunft noch abgehalten oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten? Irgendwo gelesen, dass USA und der Mittlere Osten anscheinend ein Wachstumsmarkt für Rugby sein sollen, was dann für Deutschland wiederum heißt, dass wir nicht als Wachstumsmarkt angesehen werden und auch nicht die Niederlande und auch nicht Belgien und auch nicht Spanien und auch nicht Portugal. Das heißt, wir können uns auch eine Rugby-Weltmeisterschaft in Katar einstellen, anstatt, keine Ahnung, in Südamerika. Wie geil, Chile, Argentinien, Uruguay, Rugby-Weltmeisterschaft. Oder Spanien und Italien. Also, stell dir das mal vor.
Aber also Spanien weiß nicht, ich meine, müsste alles so Fußballstadien werden oder so. Ich weiß auch
ja,
nicht.
Das in Frankreich hat man auch die Fußballstadien in Saint-Étienne umgebaut. Das ist ja kein Problem. Die Stadionkapitel.
Ja, Lyon, oh mein Gott. Stimmt.
Naja. Also ich wollte nur sagen, das haben, glaube ich, die wenigsten Leute auf dem Schirm. Ganz interessant, ich habe mal diese 52 Council Members mir angeschaut. Da ist für Rugby Europe, rate mal, aus welchen beiden Ländern die Rugby Europe-Vertreter kommen.
Frankreich.
Nein, nee. Frankreich hat eigene Sitze. Frankreich, Wales, Irland, die haben eigene Sitze. Also.
Don't know, tell me.
Rumänien einmal, obwohl die einen eigenen Sitz haben. Also eine Person für Rugby Europe ist auch für Rumänien da. Und die zweite Person kommt aus der Schweiz. Keine Ahnung. Wieso? Ich habe den Namen geguckt und dachte mir so, Also finde ich ein bisschen weird. Aber gut. Das steht noch an am 14. November. Und demnächst müssen wir in der nächsten Folge sprechen, aber bestimmt noch über Premiership Rugby, Top 14, EuroSea und European Champions Cup.
Sicher. Aber jetzt ist spät geworden. Wir können auf jeden Fall froh sein, dass wir uns wieder getroffen haben, wieder gefunden haben. Nächste Woche können wir ein bisschen berichten über das Kickoff für All Nations und einfach ein bisschen Preview für das Gesamte. Ein bisschen mehr in die Tiefe, ein bisschen mehr Vorbereitung. Heute war wichtig, einfach zusammenzukommen, Recap machen, sehen, wie es da in der Chini-Szene geht und genau.
Schlecht.
Was geht in John Hessens Buch vor?
Okay. Gut.
Okay. Vielen Dank. Dann vielen bis Dank. Bald, ja?
Bald. Vielen Dank bei Vorpass. Schönen Abend noch.
Schönen Abend.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.